Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Nur Bares ist Wahres. Das einst unumstößliche Motto der Deutschen gilt immer weniger. Von schwedischen Verhältnissen, wo vielerorts gar kein Bargeld mehr angenommen wird, ist Deutschland zwar sehr weit entfernt, doch auch hierzulande begleichen immer mehr Menschen ihre Rechnungen digital. Per Debitkarte, Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Fabiana Minkrone, der Country Managerin von American Express in Deutschland, über die Zukunft des Bezahlens. Fabiana, vielen herzlichen Dank, dass wir das erste Interview nach der Sommerpause zusammenführen dürfen. Gerade aus dem Urlaub zurück. Ich habe ganz viele Erinnerungen mit nach Hause gebracht und ich habe vor allem eines mit nach Hause gebracht und das ist Bargeld. Darüber sprechen wir gleich. Ich möchte nur eben ganz kurz nochmal sagen, herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf.
Fabiana, nochmal zu dem Bargeld. Es ist ja immer mehr der Fall. Tatsächlich, meine Geldbörse war total voll. Noch nicht mal Trinkgeld konnte ich über den Tisch reichen, sondern das war alles immer digital. Warum ist das tatsächlich überall so? Nur in Deutschland hakt es noch ein bisschen mehr. Was würdest du sagen? Wo geht der Trend hin und warum können wir uns hierzulande so schlecht von den Scheinen und den Münzen trennen?
Ich glaube, dass ja viel, wie so Kundenverhalten ist oder wie Menschen sich generell verhalten, jenseits auch des Zahlungsverhaltens in Ländern, damit zusammenhängt, wie die Dinge so historisch gewachsen sind. Und da ist natürlich Deutschland sehr lange sehr cashlastig gewesen, was jetzt die Bezahlfunktionen anbetrifft. Es gibt ja immer diese Geschichte, dass angeblich der 500-Euro-Schein nur für Deutschland eingeführt wurde. Ob das mal stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat in Deutschland schon gerne mit Bargeld bezahlt. Ich denke, dass das, was du jetzt im Urlaub festgestellt hast, auch in Deutschland Einzug gehalten hat. Vielleicht natürlich auch ein bisschen getriggert von der Pandemie, in der ja alle Bevölkerungsgruppen auch direkt dazu aufgerufen wurden, möglichst nicht mit Bargeld zu bezahlen. Und es braucht immer so einen Trigger, also jetzt wünsche ich mal nicht so eine Pandemie zurück, auf keinen Fall. Aber das war jetzt ein Trigger dafür, dass auch Menschen, die ganz happy waren damit, immer mit Bargeld zu bezahlen und natürlich auch Geschäfte, die vielleicht auch nur Bargeld akzeptiert haben in Deutschland, dass das nochmal überdacht wurde. Also ich gebe dir ein ganz klassisches Beispiel. Ja, ich wohne in einem kleineren Ort außerhalb von Frankfurt in Bad Soden und da gibt es einen Bäcker und da konnte man immer nur bar bezahlen. Deshalb ist natürlich meine Familie immer zu dem Bäcker gefahren, der Amex akzeptierte. Und jetzt kann man bei jedem Bäcker in der Stadt bezahlen. Und du siehst auch Menschen, ohne dass man da mit Stereotypen arbeiten möchte, aber du siehst auch Menschen, von denen du nie vermutet hättest, dass sie jetzt ihr Telefon rausziehen oder ihre Karte rausziehen und tappen. Da kann man nicht mehr sagen, oh, das machen die jungen Leute oder oh, das machen die älteren. Das ist einfach durchweg jetzt mal so ein Verhalten geworden, was Einzug gehalten hat. Und generell ist es ja so, wenn du mal guckst, so Einzelhandelszahlen, da war Cash immer stärker vertreten als Kartenzahlung und das hat sich so in den Jahren 22, 23 verändert. Ne? Also da bist du dann bei über 60%, was mit Karte geschieht und ich glaube, das mag sein, dass das in Deutschland ein bisschen langsamer gelaufen ist, aber wir sind da auf demselben Weg wie in den Ländern, in denen du Urlaub gemacht hast.
Genau, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Corona-Pandemie. Tatsächlich war das ja für viele ältere Leute auch so, dass sie da gezwungen waren, digitaler zu werden. Ansonsten hätten sie das Telefonat zwar mit ihren Enkeln noch hingekriegt, aber eben den Videocall nicht mehr. Und das hat doch einiges bewirkt. Wenn du in deinen Geldbeutel guckst, was ist da eigentlich noch drin, außer der American Express Karte? Davon gehe ich aus.
außer den verschiedenen American Express-Karten. Da ist noch mein neuer Führerschein in Kartenformat drin, da ist mein Ausweis drin und da ist natürlich die Karte drin, die man von der Bank so mitkriegt, die ich aber tatsächlich nie ziehe.
Du sagtest schon, es ändert sich irgendwie, Deutschland ist ein bisschen hinterher. In Ländern wie Schweden, die haben das ja relativ schnell vorangetrieben. Bei uns ist es tatsächlich so, du sagtest, 60% vieler Umsätze werden inzwischen bargeldlos getätigt. Andere werden noch überwiesen. Was glaubst du, wie lange wird uns tatsächlich dieses Bargeld noch erhalten bleiben und wird es erhalten bleiben?
Also schau, ich möchte da jetzt gar nicht so drüber spekulieren, wie lange das wohl noch so sein wird. Ich glaube, dass das Bargeld in Deutschland und auch generell schon noch so eine Existenzberechtigung hat. Aber ich glaube, diese Dinge erledigen sich von selbst. Also am Ende ist es einfach, wie verhalte ich mich in meinem Zahlungsverhalten. Also du kannst das ja auch nochmal weiterspinnen und sagen, bis vor ein paar Jahren habe ich immer mein Plastik- oder meine Metallkarte rausgezogen und jetzt ist es vielleicht das Telefon. Also das Medium ist eigentlich da fast egal. Ich glaube, dass sich das Thema Bargeld erledigen wird, weil es auch kompliziert ist, ne? Also auch für den Ladeninhaber. Das Bargeld muss ja auch irgendwie zur Bank und das sind Themen, mit denen sich da nicht alle beschäftigen wollen. Und ich glaube schon, dass sich das erledigen wird. Wann genau, kann ich jetzt nicht sagen, will ich auch gar nicht drüber spekulieren. Ich glaube einfach, dass der Anteil an Kartenzahlungen oder wie auch immer die digitalen Zahlungen stattfinden, steigen wird stetig.
Es gibt ja auch eine steuerliche Komponente, also die Steuergewerkschaft weist immer mal darauf hin, dass bargeldloses Bezahlen auch so ein bisschen was mit Steuerhinterziehung zu tun haben könnte und versucht tatsächlich, dass man sowas wie eine Pflicht aufbauen könnte, dass man, egal wo auch immer man hingeht, Bäcker hattest du schon gesagt, oder vielleicht auch auf dem Markt, im Restaurant, dass man immer digital zahlen könnte. Bist du dabei?
Also ich denke, das ist natürlich transparenter. Ich will jetzt keinem, der bar bezahlt, da was unterstellen, aber das kennst du ja auch aus Ländern, wo es vielleicht mehr Themen mit steuerlichem Verhalten gibt, wo natürlich Regierungen auch ein Interesse daran haben, dass digital bezahlt wird. Ob das jetzt in Deutschland der Fall ist, das sei mal dahingestellt. Aber generell führt natürlich digitales Bezahlen zu mehr Transparenz.
Es ist ja hierzulande tatsächlich aber die Girocard. Wir hatten ganz eingangs noch darüber gesprochen. Diejenige Karte, die von allen am allermeisten benutzt wird. Gibt es denn eine Tendenz, dass sich das ändern könnte?
Also generell wächst sowas ja historisch. Also wenn du dir Länder anguckst wie Großbritannien beispielsweise, da gab es erst die Kreditkarte und dann die Debitkarte, die so mit deinem Bankkonto mitkommt. In Deutschland war es genau umgekehrt und diese Verhaltensweisen und die sind natürlich gewachsen, das hat man sich angewöhnt und dann zieht man jetzt heute ganz oft die Girokarte. Also ich natürlich nicht, aber viele Menschen natürlich um einen herum. Ich glaube, dass gerade die jüngeren Generationen, und damit will ich jetzt nicht andere Generationen da ausschließen, aber Millennials, Gen Z, Representatives, die sind natürlich schon sehr informiert darüber, was sie mit ihrem Zahlungsverhalten so als, wie soll ich sagen, Belohnung dafür, dieses Zahlungsmittel zu benutzen, auch bekommen. Die sind sehr informiert, digital natürlich super savvy. Und das ist schon so eine Generation, bei der wir sehen, da wird was verlangt dafür. Ich gebe dir mein Business, was bekomme ich dafür zurück? Und da sind natürlich solche Themen wie Loyalty-Programme bei uns, Membership Rewards oder Payback-Punkte, die es mit der Payback American Express-Karte bekommt, ein wichtiges Thema. Mit der Girokarte kann ich bezahlen, ist kein Problem, aber es gibt nichts darüber hinaus. Und das ist was wir gerade bei den neueren Generationen sehen, was wichtig ist.
Da kommen ja noch ganz andere Bezahlsysteme auf den Markt. Eines, was schon länger da ist, ist PayPal. Was mich ein bisschen erstaunt hat, dass beim Online-Shopping habe ich gefunden, die Deutschen am allerliebsten mit PayPal bezahlen. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Was können die eigentlich, was Kreditkartenanbieter nicht können?
Du, ich glaube, also das ist so ein Vergleich, wo ich gar nicht so richtig weiß, wie ich mich dazu äußern soll. Also ich kann das gar nicht gut kommentieren. Was ich sagen kann, ist, dass der Kunde immer König ist und wie der Kunde bezahlen möchte, das ist mal the name of the game. Und die gute Nachricht ist, dass wir bei PayPal akzeptiert sind, dass man seine Amex-Karte bei PayPal hinterlegen kann. Und wenn das der Weg ist, den die Kunden sich aussuchen, um mit Amex zu bezahlen, dann sei das der Weg. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut.
Lass uns ein bisschen noch mal weiter nach vorne denken, irgendwie, was natürlich jetzt ganz viel kommt. Apple, Google, Klarna, es kommen so viele Anbieter und Fintechs auf den Markt, die alle von diesem Kuchen was abhaben wollen. Wie geht das zusammen? Du sagtest schon, Kooperationen sind ein Weg, das zu tun. Erklär mal ein bisschen, wie arbeitet ihr zusammen? Vielleicht auch ein Fintech, den wir noch gar nicht kennen. Da kommt ja bestimmt noch einiges.
Also schau, ich habe das ja eben schon angedeutet. Für uns ist wirklich einfach wichtig, wenn der Kunde sich was aussucht und wenn der Kunde über Apple Pay, über Google Pay mit PayPal bezahlen möchte, dann ist das der Weg, den der Kunde einschlägt. Und unsere Aufgabe ist, da zu sein, wo der Kunde sein will. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist bei manchen Bequemlichkeit, weil mein Gerät ein Default auf eine bestimmte Wallet hat. Oder Gründe können ganz unterschiedlich sein. Von Amex erwartet der Kunde, und deshalb wollen wir das auch erfüllen, dass Amex da ist, wo der Kunde hin will. Und wenn der Kunde mit Google Pay bezahlen will, dann muss Amex hinterlegbar sein. Genauso wie bei PayPal, genauso wie bei Apple. Und deshalb arbeiten wir mit den Kollegen da gut zusammen. Ich glaube, das ist was, was sich ergänzt. Ich möchte vielleicht die User-Friendliness meiner Apple Wallet nutzen, will aber die Amex-Karte da drin haben, weil ich ja natürlich die Membership-Rewards-Punkte sammeln möchte oder die Payback-Punkte, wenn ich denn eine Payback-Karte habe. Also es ist einfach ganz wichtig, da zu sein, wo der Kunde hin will. Dieses Thema, wir bringen den Kunden dahin, wo wir ihn haben wollen, von vor 25 Jahren, das ist längst abgehakt. Also wir müssen einfach da sein, wo der Kunde sein will.
Lass uns 25 Jahre zurückgehen. Da war es nicht immer so einfach, in Europa mit der Amex zu bezahlen. Also da wurde oftmals vieles nicht akzeptiert. Wie sehr denkst du, dass ihr auf gutem Wege seid, es in Europa tatsächlich auch flächendeckender ein Angebot machen zu können?
Also ich glaube, da ist ganz wichtig, vor 25 Jahren bei American Express, das muss man einfach so sagen, auch in der Wahrnehmung und auch in dem, wie wir das Geschäft betrieben haben, eher im Premium Segment unterwegs. Das war die Karte, die man traditionell rausgezogen hat, wenn man auf Reisen war, wenn man in Restaurants war, wenn man einfach unterwegs war. Es war nicht unbedingt die Karte für die Ausgaben so des Alltags. Das hat sich fundamental verändert aus meiner Sicht, als wir, ich glaube, es war in 2011 oder 2012 Payback akquiriert haben und auch die Payback American Express Karte in Deutschland rausgebracht haben. Das ist natürlich eine Karte, die sich an ein anderes Segment richtet, die mehr für ein breiteres Kundensegment da ist und die dementsprechend auch andere Benefits anbietet. Aber damit natürlich auch die Erwartung einhergeht, ich möchte damit auch im Supermarkt, in der Drogerie, im Elektroladen, beim Bäcker, weil wir beim Bäcker schon so oft waren, bezahlen können. Und das hat wirklich eine gute Dynamik geschaffen, die Einführung dieses Produktes. Denn wir sind relevanter geworden im deutschen Markt. Es gibt einfach mehr American Express Karten auf der Straße, als es die vor 25 Jahren gab, auch noch vor 15 Jahren gab. Und das hat natürlich im Anschließen von Akzeptanzstellen extrem geholfen. Ja, also zwischen 22, ich gebe dir nur mal so eine Kennzahl. Wir haben zwischen den Jahren 22 und 23 mehr als 52.000 neue Akzeptanzstellen in Deutschland angeschlossen. Und das ist vor allen Dingen in dem Bereich Ausgaben des Alltags geschehen. Ja, also da sprechen wir nicht nur auch von großen Ketten, sondern auch von kleineren Geschäften. Ich weiß vielleicht, dass wir da auch eine Historie haben, kleinere und mittelständische Unternehmen da zu unterstützen. Und da tut sich auf jeden Fall was. Und die Lücke, also in den USA ist es die Lage ja natürlich nochmal ganz anders. Da kannst du in 99,9% wahrscheinlich der Akzeptanzstellen, wo andere Kreditkarten akzeptiert werden, auch mit Amex bezahlen. Da sind wir in Europa jetzt noch nicht ganz. Aber es war wirklich ein Step Change zu dem, wie es vor 25 Jahren war.
Okay, aber ich kann noch mal zusammenfassen. Ihr hattet ein Luxusproblem hier, also Luxusproblem insofern, als tatsächlich die Leute das immer mit Luxus verbunden haben und dann gesagt haben, nee, nicht für mich. Und damit ist natürlich das kein Massenmarkt. Aber mit Luxus allein ist das ganz offensichtlich nicht zu machen. In den USA ist es ja auch nicht der Fall gewesen.
Du kannst das schon machen mit Luxus allein, aber das ist ja natürlich auch, wie ist die Philosophie der Firmen? Ich sag mal so, ich glaube, wir können Premium besser als jeder andere Anbieter, auch in Deutschland. Und das machen wir auch weiter, weil wir haben Kunden, die das brauchen. Und man muss sich auch ein bisschen, glaube ich, von dieser Wahrnehmung roter Teppich, weiße Handschuhe so ein bisschen verabschiedet. Das ist nicht mehr das, was auch unsere Premium-Card-Member sich wünschen. Es geht darum, Welten zu eröffnen, Zugang zu schaffen, auch Zeit zu sparen. Also natürlich kann ich mir heute anders als vor 25 Jahren meine Reise selbst zusammenstellen, indem ich online mich 3 Tage lang einschließe, vergleiche, suche. Oder ich kann halt bei American Express anrufen und mir die Reise von meinem Relationship Manager zusammenstellen lassen. Und das ist das, was auch unsere Premium-Kunden suchen. Aber man muss dann irgendwann entscheiden, bleibe ich in der Nische? Und wir werden da auf jeden Fall bleiben, weil wir können das gut. Aber wir stellen uns gleichzeitig breiter auf und haben auch Produkte, die für ein breiteres Kundensegment relevant sind und einfach für die Ausgaben des Alltags auch da sind.
Aber die Frage, die sich da anschließt, ist natürlich schon, du sagtest, unsere Premium-Kunden wollen das nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt, oh, früher war alles exklusiver und das ist heutzutage eben gar nicht mehr der Fall. Mit dieser schwarzen Centurion-Karte, da konnte man ja also angeblich alles organisieren und genau dieses Image, das da transferiert wurde, das war das, was letztlich das alles so geheimnisvoll gemacht hat, den Auftritt eines Elefanten oder eine spezielle Party oder wie auch immer ein Flug nach irgendwo. Könnte es dann sein, dass vielleicht der ein oder andere Kunde sagt, nee, das ist mir jetzt doch nicht mehr so Premium genug?
Das ist nicht das, was unsere Kunden uns zurückspielen. Und zu Centurion kann ich nicht so viel sagen, weil wir einfach da eine Kundengruppe haben, wo wir auch sehr darauf bedacht sind, dass das für die Kundengruppe zugänglich ist, aber nicht breiter. Das ist nicht das Feedback, was wir bekommen. Und ich glaube, wenn man breiter geht, heißt das ja nicht, dass das kein Gewinn ist, auch für die Premium-Zielgruppe. Denn auch ein Centurion-Card-Inhaber will vielleicht mal in der Drogerie was kaufen oder bei einem Supermarkt seine Karte einsetzen. Und ich glaube, das ist insgesamt ein Vorteil für die gesamte Kundenbasis, die wir haben, dass wir da jetzt breiter aufgestellt sind.
Lass uns mal ganz kurz vielleicht, damit alles verstanden haben, worin unterscheidet sich das Geschäftsmodell von American Express zu Visa und Master?
Also ganz kurz gesprochen ist es so, dass wir in den Ländern, in denen wir agieren, selbst die Karten herausgeben und selbst die Akzeptanzstellen akquirieren. Wohingegen die anderen Schemes oder die Schemes, Visa und Mastercard, mit Banken zusammenarbeitet, auch mit mehr Banken zusammenarbeitet, die Kartenherausgeber sind letzten Endes und natürlich auch Akzeptanzstellen über Dritte gewonnen werden. Also sagen wir, bei uns ist es einfach ein anderes Modell, ohne das zu bewerten. Wir akquirieren selbst, geben selbst heraus. Und das ist halt der Unterschied zu unseren Mitbewerbern.
Du sagtest schon, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kommen sehr viel mehr Anbieter auf den Markt, Fintechs. Ihr müsst gucken, wo wer seine Nische hat oder vielleicht auch, wo die Kooperationen sind. Was glaubst du, wo geht dieser Markt des digitalen oder Bezahlens generell, es muss ja jetzt gar nicht, es wird vermutlich vieles eben digital bleiben. Wo sind denn diese Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, mit denen ihr aber schon im hintersten Kämmerchen, was sind die Geschäftsmodelle, wo geht's hin, was glaubst du?
Also ganz kurz nochmal, weil du jetzt schon mehrmals Fintechs erwähnt hast. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit von Unternehmen, die schon lange im Geschäft sind mit Fintechs, am Ende die Innovation treiben wird, weil ein Fintech kann natürlich anders innovativ sein, als das ein Unternehmen sein kann, wie wir das sind. Aber ich glaube, in der Kombination liegt tatsächlich die Möglichkeit, da wirklich was voranzutreiben. Ich glaube, dass ganz wichtig sein wird, wie der Kunde, also wir sehen das jetzt schon. Ich gebe dir mal ein Beispiel, weil wir vorhin auch über ältere Kundensegmente gesprochen haben. Und dann komme ich auch auf deine Frage zurück. Was wir können, was ein Fintech vielleicht nicht kann, also meistens nicht kann, ist, den Service anzubieten, den die Kunden brauchen, um auf die Reise mitzukommen, wie sich denn in diesem Fall Payment entwickelt. Also wenn du jetzt über ältere Kunden beispielsweise nachdenkst, ist halt ein Unterschied, ob ich bei einem Fintech mir meine Bezahlfunktion beschaffe und dann alles über meine App regeln muss oder ob ich halt auch mal anrufen kann und zwar 24/7, um ein Thema, was mich entweder auf meiner Rechnung oder mit meinem Bezahlvorgang beschäftigt, zu besprechen mit einem Menschen. Und ich glaube, in der Mischung wird letzten Endes die Innovation getrieben werden, weil wir was zum Tisch bringen, was das Fintech nicht bringen kann und umgekehrt. Was jetzt im hintersten Kämmerlein geschieht, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil in dem hintersten Kämmerchen bin auch ich nicht und da bin ich auch nicht der Experte. Viele sprechen über KI, das ist bestimmt eine große Opportunity und mit Sicherheit beschäftigen sich meine Kollegen in den USA damit und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie das eingesetzt werden kann. Aber dazu kann ich dir im Detail gar nicht so viel sagen.
Eine Frage hätte ich noch, und zwar sind das die digitalen Spuren. Also digitales Zahlen, und das war tatsächlich die Angst vieler Menschen. Digitales Zahlen hinterlässt digitale Spuren. Die Frage ist, wie kann ich das Vertrauen dafür schaffen, dass diese digitalen Spuren in keine falschen Hände geraten? Wie wird das gemacht?
Also ich glaube, gerade in Deutschland ist da auch der Regulierer zum Thema Datenschutz sehr aktiv. Und ich glaube, jeder seriöse Anbieter hält sich da an die Datenschutzvorgaben, die befolgt werden müssen. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer wieder zu erklären, welche Daten wo, warum genutzt werden und welche auf gar keinen Fall. Ja, weil man hat ja auch manchmal einfach nur dieses Gefühl von Intransparenz und Unklarheit auch. Was passiert eigentlich und werden diese Daten aufgehoben, werden diese Daten nicht aufgehoben, wie wird mit diesen Daten gearbeitet, sind die anonymisiert, sind die personalisiert. Also ich glaube, da ist es total wichtig, die strengen Vorgaben, die wir befolgen und die jeder Competitor in Deutschland befolgen muss, dass die auch besprochen werden und dass die transparent sind dem Kunden. Und ich glaube, damit verschwindet auch die Angst davor, dass man da was von sich preisgibt, was man nicht preisgeben möchte, indem man digital bezahlt.
Wenn wir mal zu dir kommen, du sagst, du hast verschiedene Karten. Ich gehe davon aus, von der Centurium über die Platinum, über alle Karten, um sie auch auszuprobieren. Was hat dich denn so fasziniert an diesem Thema Bezahlung, Kreditkarte, dass du in diesen Bereich gegangen bist? Was ist das Faszinierende an diesem Bereich? Was war dein Antrieb, dich tatsächlich mit dem digitalen Bezahlen mit Kreditkarten zu befassen?
Also ich glaube, es war tatsächlich überhaupt nicht das Thema Bezahlen. Bezahlen ist für mich die Basis dessen, dass du das tägliche Leben der Menschen, die ja jeden Tag irgendwas bezahlen müssen, wenn es gut läuft, jeden zweiten Tag, so in der Funktion ausstattest. Aber ich glaube, das Tolle für mich und warum ich seit über 26 Jahren bei American Express bin, ist, dass es eine Payments Company ist, die aber sich spezialisiert im Bereich Lifestyle und dass es bei uns fürs Bezahlen was zurückgibt. Also ob es das in Form von Membership Rewards Punkten ist, ob das in Form von Zugang, was ich vorhin sagte, im Premium-Segment ist. Es ist halt mehr als nur eine Karte. Und das ist das, was mich eigentlich fasziniert daran und was ich total interessant finde und was ich jetzt auch über die Jahre beobachten konnte, wie sich da auch die Bedürfnisse verändern. Also es geht jetzt nicht mehr nur um die Travel Benefits, ja, auch nicht im Premium-Segment, sondern es geht darum, vielleicht einen Dining-Benefit zu haben oder Tickets zu bekommen für ein Konzert, für das ich vielleicht draußen schwerer Tickets bekomme. Ne?
Also genau, du sprichst von der Platinum-Karte auch, ne?
Genau. Zum Beispiel, genau. Ja.
Es ist aber so, dass letztlich diese Benefits ja alle auch ein bisschen eingeschränkt werden. Früher war mehr, oder?
Also das kann ich jetzt so überhaupt nicht bestätigen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Wenn du dir zum Beispiel mal die Platinum-Karte anguckst, da sind ja einige Benefits am Start, die es früher wenn ich mich da richtig erinnere, nicht gab. Also ich sag's mal zum Beispiel, du hast ein Reiseguthaben von 200 Euro, du hast ein Dining-Benefit, also im Wert von 120 Euro, dann gibt's noch einen Sixt-Gutschein dazu. Also ich glaube, selbst wenn du, und wenn du dann die Punkte noch drauf rechnest, ich glaube, das ist ein ganz guter Deal.
Irgendjemand hat mir zugeflüstert, das Entertainment-Guthaben wird abgeschmelzt.
Ja, also dieser Benefit war sowieso im Programm erstmal bis 31.12. diesen Jahres. Und da haben wir uns aus einer Mischung von Gründen erstens Nutzerverhalten und zweitens Abwägen mit dem Wert der anderen Benefits, die die Karte hat, dazu entschieden, den nicht weiterzuführen. Das stimmt.
Aber das ist tatsächlich sowas wie eine Community und eine Unterstützung, die da abgefragt wird. Man könnte es ja auch trennen. Also beispielsweise im Flugzeug ist ja immer die Frage, irgendwie bekomme ich ein tolles Essen oder lasse ich es lieber? Weil letztlich das, was ich mehr bezahle, irgendwie ist das Essen niemals wert. Ist es das?
Das ist wirklich so, dass das eine Community ist, die total informiert ist darüber. Ich bezahle X und bekomme dafür Y zurück. Und das ist es für mich wert, wenn ich dann noch on top setze, dass ich ja damit eigentlich meine täglichen Ausgaben bestreiten kann. Also das ist eine ganz einfache Rechnung, die da viele Kundinnen und Kunden anstellen und sich deshalb dafür doch in größerem Maße zum Beispiel für diese Platinum-Karte entscheiden.
Was ihr suggeriert oder auch damit, was du erzählst, ist ja natürlich schon, da bekommt Geld ein Gesicht.
Ja.
Also das Gesicht ist tatsächlich eine Reise, Essen oder wie auch immer, irgendwas, was man eben gerne ausgibt. Man suggeriert immer, dass man Ausgaben tätigt, irgendwie, über die man sich sehr freut. Ist es das?
Ich glaube, weißt du, unser Ziel ist überhaupt nicht zu sagen, gib mal mehr aus, damit du mehr zurückkriegst, sondern die Message ist eigentlich, für das, was du sowieso ausgibst, lass das doch für dich arbeiten. Und ich glaube, das ist die Message. Also wir wollen nicht die Leute dazu motivieren, mehr auszugeben, als sie heute sowieso schon ausgeben. Aber das, was man ausgibt, das kann man doch für sich arbeiten lassen auf dem besten Weg, den es da so geben kann. Und das ist meiner Meinung nach ganz klar, wenn das Produkt dir was zurückgibt, in welcher Form auch immer.
Fabiana, ich muss noch mal fragen, du sagtest, es war nicht die Bezahlfunktion, es ist nicht das Bezahlen, das dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, sondern es ist das, was eben auch damit verbunden wird. Also das ist Kultur oder im Zweifel irgendwas, was man damit machen kann. Diese Verbindung ist das, was dich interessiert.
Ja.
Welches Verhältnis hattest du zum Thema Geld nichtsdestotrotz? Ist es die Verbindung, die du da gesehen hast? Ist es eben auch das, was dich persönlich antreibt oder was dir im Zweifel dann auch Spaß macht?
Das Thema Geld, ob man will oder nicht, auch wenn es nicht cool ist als Thema, ja, so Geld beschäftigt mich daran, jeden beschäftigt Geld, weil jeder zusehen muss, dass er Geld verdient und jeder seine Ausgaben im Griff haben muss und das natürlich optimieren muss. Ich glaube, für mich ist das Zusammenspiel mehrerer Themen da total wichtig. American Express als Arbeitgeber ist auch was, wo ich sagen muss, ich wäre ja nicht seit 26 Jahren da, wenn das nicht für mich auch eine Kultur darstellen würde, in der ich mich wohlfühle. Das Erste ist natürlich bei allem, was man da tut, und ich hoffe, das ist jetzt gerade ein bisschen rübergekommen, nicht im Fokus zu haben, wir wollen dem Kunden mehr Geld aus der Tasche ziehen als notwendig. Natürlich sind wir hier zum Geld verdienen, aber es muss einen Nutzen. Also der Kundennutzen muss im Mittelpunkt dessen stehen, von allem, was wir hier entwickeln, von den Partnerschaften, die wir haben, von den Produkten, die wir entwickeln, von den Capabilities, die wir entwickeln. Das zweite Thema ist, wie man hier als Mitarbeiter, in was für einer Kultur man hier ist. Ich denke, dass American Express eine sehr inklusive Kultur hat und zwar nicht erst, seitdem das Thema mehr behandelt wird, sondern ich habe den Eindruck schon vor 25 Jahren gehabt, dass man hier als Mensch so sein kann, wie man ist und dass es nicht darum geht, den Archetyp des Amex-Mitarbeiters zu schaffen, sondern dass hier wertgeschätzt wird, welche Qualitäten man so mitbringt. Und das ist einfach was, das ich mir jetzt auch als Country Managerin für Deutschland auf die Fahnen geschrieben habe, das natürlich auch für die Leute, die in Deutschland arbeiten, zu ermöglichen. Und das ist was, was mir extrem viel Spaß macht, Leuten ein Arbeitsumfeld anbieten zu können oder mitzuarbeiten daran, dass das Arbeitsumfeld so ist, dass die viele Zeit, die man beim Arbeiten verbringt, auch eine gut investierte Zeit ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es da auch gut haben.
Genau, ich darf mal verraten, du hast eine Familie, also du bist nicht nur Country-Managerin, sondern du hast auch eine Familie mit 3 Kindern, die du dann alle unter einen Hut bringen musst. Wie machst du das?
Da gibt es natürlich Phasen. Ich habe 3 Söhne und die sind inzwischen, also der Große ist 15 und dann habe ich noch Zwillinge, die sind 12. Als die klein waren und da auf einmal 3 Kinder unter 3 waren, das war natürlich eine Phase, wo man so ein bisschen physisch auch ans Limit kommt. Aber da muss ich sagen, ich habe die Kinder in England bekommen. Ich war mit American Express 11 Jahre in England. Und das ist eine Zeit, die mich wahnsinnig loyal gemacht hat, auch dem Unternehmen gegenüber, weil dieses Entgegenkommen, wie man mir geholfen hat, durch diese Rush-Hour des Lebens zu kommen, schon beeindruckend war. Und das ist einfach was, da bin ich extrem dankbar für, dass das so möglich war. Und zwar nicht mit diesem Ansatz, naja, machst du mal Teilzeit und ich habe nichts gegen Teilzeit. Aber ich will sagen, setz mal deine Karriere on hold. Das war nicht die Message. Die Message war, wie können wir Flexibilität schaffen hier, damit du das vorantreiben kannst und deine Familie managen, hört sich doof an, aber deine Familie genießen kannst auch.
Würdest du sagen, es ist auch Sache eines angelsächsischen Modells eher gewesen? Wäre das mit einer Firma hierzulande genauso möglich gewesen oder war es vielleicht selbstverständlicher aus einem angelsächsischen Konzern heraus?
Also ich kann natürlich ganz schlecht für angelsächsische Konzerne sprechen. Ich kann für Amex sprechen, weil du weißt, ich bin seit Ewigkeiten hier. Ich habe auch nie für eine deutsche Firma gearbeitet. Ich glaube, das ist eine Mischung auch, wo es nicht nur um das Unternehmen geht, sondern auch um die Infrastruktur und vielleicht ist auch die Politik da ein bisschen gefragt, was die Infrastruktur anbetrifft. Als ich zurückgekommen bin nach Deutschland und gesehen habe, wie schwierig das teilweise ist, für die Kolleginnen und Kollegen einen Platz zu finden für die Betreuung der Kinder. Ich meine, da ist natürlich Infrastruktur gefragt, bei der ein Arbeitgeber kaum eine Rolle spielt, ja, also oder das nicht komplett abdecken kann. Ich glaube, das war tatsächlich eher getrieben von dem Umfeld, was in England in dem Fall zu der Zeit möglich war im Vergleich zu dem, wie es hier ausgesehen hat.
Hattest du einen Unterstützer, jemand, der dich supportet hat? Braucht man das oder ein Vorbild?
Also so ein Vorbild as such, so wer ist dein großes Role Model, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall Unterstützer in der Firma und auch außerhalb, die einfach teilweise auch mal so ihre Hand für mich ins Feuer gelegt haben. Ja? Also wenn man sich beispielsweise für eine Stelle beworben hat und überhaupt nicht mit negativen Hintergedanken, aber jemand dann schon mal gefragt hat, hier, weißt du, du hast 3 Kinder und wie willst du das alles schaffen? So, dass dann einfach mal jemand kam, der mit mir vorher gearbeitet hat und gesagt hat, mach dir mal keine Sorgen, die schafft das schon. Gib der Flexibilität und dann passt das schon. Also das können Chefs gewesen sein oder das können auch Peers gewesen sein. Die hatte ich auf jeden Fall. Die habe ich auch heute noch. Das ist total wichtig, dass man die hat.
Welchen Ratschlag würdest du den jungen Frauen geben? Also heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht auch ein bisschen schwerer. Also was würdest du den Jungen geben, die jetzt am Karriereanfang stehen?
Ich glaube nicht an dieses You can have it all. Ich glaube, man muss für sich genau definieren, bis wohin und nicht weiter. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn für mich wichtig ist, dass ich bei den Schulaufführungen meiner Kinder da bin, und das ist für mich wichtig, dann ist das für mich nicht verhandelbar. Und dann kann ein wichtiges Meeting sein, wie auch immer, aber das wird dann einfach Priorität haben, dass ich bei dieser Schulvorführung bin. Und jeder muss das für sich definieren, was da die Non-Negotiables sind sozusagen. Denn wenn man das nicht tut, wird man, glaube ich, ganz unzufrieden. Und wenn man merkt, dass diese Unzufriedenheit aufkommt, dieses Gefühl, was viele haben, ich mache nichts richtig, weder zu Hause noch bei der Arbeit, dann muss man rekalibrieren, da stimmt was nicht. Und das muss man wirklich total regelmäßig machen, damit das Gesamtbild für einen passt und man damit im Frieden ist. Dass man alles haben kann, daran glaube ich nicht. Ich glaube, daran zerreißt man. Aber das muss wirklich jeder für sich selbst definieren. Aber das wäre mein Ratschlag.
Prioritäten zu setzen ist ein wichtiges Stichwort für die Arbeit wie das Privatleben. Nicht umsonst kommt man oft dann eben nur weiter, wenn man zufrieden ist. Ein guter Move. Danke, Fabiana. Damit sind wir am Ende der 76. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.